Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Hammer und Herz, so heißt die Agentur meiner heutigen Gästin Gabriele Pochhammer. Sie vermittelt Menschen in der zweiten Lebenshälfte eine neue Liebe. Ihr Angebot bietet sie von Mensch zu Mensch an, weil sie an echte Begegnungen glaubt. Als sie in der Lebensmitte plötzlich Witwe wurde, wusste sie, dass es ein neues Angebot für Singles wie sie braucht. Zum Thema schrieb sie auch ein Buch mit dem schönen Titel Jung, Ü50 sucht, habe Falten, sehe aber auch deine nicht mehr so gut. Über die Liebe in der zweiten Lebenshälfte rede ich heute mit Gabriele Pochhammer und wünsche euch viel Spaß dabei. Man sagt ja, Liebe kennt kein Alter, stimmt das?
Nee, kennt auch kein Alter. Das ist wurscht, piep, egal. Mein ältester Kandidat ist 90.
Okay, mit welchem Mindset kam der so an bei dir?
Ja, wenn die Frau verstorben und der möchte eben halt die Jahr 2, 3, 4, sagt er, möchte er nicht alleine verbringen. Dazu muss ich sagen, dass der total fit ist. Also wenn du den siehst und du das nicht wüsstest, also ich weiß noch, wie wir uns kennenlernten, dann sagte er so zum Schluss, ja, also Frau Pochhammer, wenn ich dann morgens so, ich fragte ihn nach sportlichen Aktivitäten und er meinte dann, wenn er morgens aus der Dusche kommt und er seine Planks macht.
Was?
Ja, und dann habe ich gedacht, als ich so rausging, ich gedacht, Mensch, Frau Pochhammer, Sie sollten vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Ich hatte da echt ein schlechtes Gewissen und er reitet noch Schleppjacken. Auf dem Pferd. Und er wollte sich auch jetzt demnächst noch wieder ein Pferd kaufen, um zu reiten.
Okay.
Und wird diesen Monat 90.
Wahrscheinlich sprechen wir nicht von 2, 3 Jahren, sondern von 20, 30 in seinem Fall. Klingt ja fantastisch.
Ja, finde ich total toll, sowas.
Ja, richtig schön. Mich würde mal interessieren, warum viele denken, dass die Liebe eher den jungen Leuten zusteht.
Das würde ich sagen, ist das Mindset. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, die den Partner verloren haben, das war's. Und wir überlassen das den jüngeren Leuten. Ich appelliere natürlich immer an die Menschen, also Männer wie Frauen, für Liebe. Das Leben ist zu kurz, um allein zu sein. Trotzdem frage ich auf Lesungen, wie viele Singles hier sitzen und wie viele glückliche Singles hier sitzen. Mhm. Das ist ja auch eine Frage, die man stellen muss. Man kann ja nicht per se jemand einfach irgendeinen Partner drüber stülpen. Mhm. Das muss schon von einem selber kommen.
Und wie sieht das prozentual aus von der Lesung, wie viele sich melden, die Single sind und wie viele davon glücklich sind?
2/3, 1/3. Also das 1/3 ist der glückliche Single. Mhm. Da müsste man ja nochmal wieder ein bisschen charmant die Frage stellen, ist das jetzt nur so dahergesagt? Mhm. Um praktisch dieses Prozedere nicht anschieben zu müssen und ja nicht anschieben zu müssen, warum anschieben zu müssen, die Angst vor Veränderung. Mhm. Denn wenn man, das sehe ich ja auch bei mir selber, ich bin jetzt im 7. Jahr alleine, da waren da zwischendurch mal irgendwelche Affären, aber ich hätte vor 7 Jahren standepede gesagt, wenn bei mir wieder ein Mann im Leben erscheint, wovon ich immer ausging, ja, der schläft bei mir mit im Bett. Heute? Da würde ich schon so ein bisschen so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müsste es so arrangiert sein, dass also jetzt nicht das kleine Einzelbett in dem Zimmer, dass man also, ich sag mal, sich gegenseitig besuchen kann. Mhm. Aber ich glaube, ich müsste heute ein Ausweichmanöver haben.
Mhm. Geh mir mal direkt dahin zurück. Du hast gerade angesprochen, dass du seit 7 Jahren alleine bist. Du bist plötzlich verwitwet. Mhm. Wie ging es danach für dich weiter?
Eigentlich habe ich da von Tag zu Tag gelebt. Also da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was morgen ist, weil ich den Schmerz, den ich damals empfunden habe, den ich dann dank einer Trauertherapie, wenn man vielleicht mal sagt, entschleunigen konnte. Aber das war echt eine furchtbare Zeit. Also so die ersten 2 Jahre, wenn dann so gewisse Trigger kamen, das Weinen wurde dann schon weniger. Aber anfänglich habe ich also ganz viel geweint. Und das fand ich auch gut so. Und ich habe auch sehr dankbar diese Trauertherapie angefangen. Das würde ich eigentlich nur jedem raten, weil mir war von vornherein klar, Freunde können das nicht auffangen, weil Freunde haben auch, sind nicht so fokussiert, die würden dann höchstens mal sagen, also jetzt bist du aber ein Jahr alleine, also nun hör doch mal irgendwie, jetzt ist doch mal Schluss. Und das, finde ich, sollte man Freunden nicht zumuten. Und da ich auch keine großartige Familie mehr habe, war das dann also schon recht schmählig und alleine. Es war echt eine bittere Zeit.
Was passiert in der Trauertherapie?
Der erste Satz, wo ich in die Trauertherapie gegangen bin, es war eine Einzeltherapie, habe ich zu dem Therapeuten gesagt, ich möchte, dass Sie meinen Mann wieder herzaubern. Mhm. Und da sind mir schon die Tränen runtergeflossen. Und das ist ja meistens so, dass die Therapeuten die Fragen stellen und man erzählt. Und das ist eigentlich auch nicht nur über die Trauer und den Mann. Da kommen die Eltern, Freunde, da kommt ganz viel mit ins Spiel. Und ich habe also in den 2 Jahren oder 1,5, 2 Jahre, wir haben dann nachher die Stunden immer weiter gestreckt. Und ich fühlte mich auch gut und ich hatte also auch Phasen, die dann kamen, wo ich dann sagte, lieber Doktor, ich würde heute oder morgen nicht gerne kommen, weil mir geht's gut, ich bin mit den Freunden gerade an der Schlei. Und im Prinzip lässt er dich ja selber arbeiten an der Geschichte. Er gibt dir ja kein Rezept und sagt, na, morgen machst du die und die Übung und dann geht es dir besser. Sondern das tust du alles von alleine. Und das sind auch wirklich Prozesse, die alleine entstehen. Also ich kann mich daran erinnern, anfänglich kam von meinem Mann die Töchter und wollten also gewisse Dinge haben. Und da war ich, habe die angeschrien, wie es denen denn einfallen könnte, die Sachen zu nehmen. 1,5 Jahre später habe ich die von Herzen gegeben. Aber das war so, alles, was ich hatte, so dieses so, das muss ich jetzt alles an mich binden, das gehörte uns beiden. Und das verliert sich dann sukzessive. Ich habe dann auch sukzessive, aus dem Bilderregal habe ich dann Bilder weggenommen. Dann war irgendwann die Zeit, wo ich von selber auch den Ehering abgesetzt habe. Den habe ich dann mit einer Goldschmiedin anders verarbeitet. Und ja, und jetzt ganz interessant, im Januar habe ich den Todestag aus meinem Kalender gestrichen. Da stand immer drin, 21. Januar, Todestag Maxchen. Also wurde er genannt. Und da habe ich gesagt, daran muss ich doch jetzt nicht erinnert werden, mit Kalendereintrag. Und ich trage ihn im Herzen und ich trage ihn gerne im Herzen, voller Freude und mit sehr schönen Erinnerungen.
Wann war wieder Platz in deinem Herzen für erstmal die Vorstellung davon, dass eine neue Liebe kommen kann oder darf?
Nach 3 Jahren.
Warum?
Weil ich davor überhaupt gar keinen Raum dafür hatte.
Was hat sich da geändert?
Ich habe damals gedacht, das ist so wie ja der Betrug an meinen Mann. Und das, was ich vorgehend sagte, diese langsame, wenn man das Wort Abnabelung nehmen kann, wo man in wirklich in guten Zeiten darüber nachgedacht hat und dass er natürlich nicht mehr wiederkommt, das wusste ich schon dann am 2. Tag. Aber es ist ein Prozess, der vonstatten geht, wo man einfach sagt, wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen. Und ich fühlte mich dann auch irgendwo befreiter, offener und bin wahrscheinlich auch anders natürlich auf die Menschheit zugegangen. Ich hatte dann eine halbjährliche Affäre mit einem Mann. Und da sagen meine Freundinnen immer bis heute dazu, Gabi, und der hat dir das letzte graue Mäntelchen abgenommen. Mhm. Und das stimmt auch. Mhm. Und da war ich sozusagen, in Anführungsstrichen, wieder die alte Gabi.
Mhm. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass du auch zu einer Partneragentur gegangen bist und eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Kannst du mal davon berichten?
Also die schlechte Erfahrung ist vielleicht jetzt ein bisschen, aber die erste Erfahrung war eine Berliner Erfahrung und ich fand die auch sehr sympathisch, die Frau, aber mir fehlte da so ein bisschen so dieses Rundum-Paket, weil wir haben ja letztendlich mit Gefühlen, Partnerschaft, Zuneigung und Liebe zu tun. Wir verkaufen ja nicht in der Partnervermittlung eine Ware. Und das zweite Telefonat in dem Falle war mit einem Herrn, der dann meinte, dass mit meinen 59 Jahren die Luft relativ dünn wird. Und dann stieg so langsam die Idee in mir, weil ich immer mit Menschen aufgrund meines Berufes zu tun hatte und ich wirklich gut auf Menschen zugehen kann und sie auch gut ausfragen kann, woher sie kommen und was sie machen. Und dann wuchs so in mir der Gedanke mit der Partnervermittlung. Und dann ging das los.
Wie hast du das konkret angestellt?
Ich bin ja sehr pragmatisch. Ja, und dann habe ich mich erkundigt und bin zu einer Werbeagentur gegangen. Bupp, das war kurz vor Corona. Und dann habe ich denen meine Wünsche geäußert und dann habe ich also die mit dem gesamten Konzept beauftragt. Also wir hatten keinen Namen, wir hatten kein Logo, wir hatten keine Farben, wir hatten nichts. Dann haben wir eine Studie betrieben, so wie viel Partnervermittlung gibt es, wie treten die alle auf, wie möchte ich gerne auftreten. Und dann haben wir aufgrund von Corona, ich bin gerade am Überlegen, ich glaube so 1,5 Jahre gebraucht, bis auch die Webseite stand. Und dann habe ich angefangen.
Was ist dein Ansatz?
Also wenn ich das vergleiche mit den Interviews, die mit mir geführt wurden, das war dann schon auf einer schon etwas emotionalen Ebene, aber das war sehr einseitig. Also die Kommentare dazu, wenn man irgendetwas gesagt hat, war dann irgendwie, naja, das klingt nicht so schön, ja. Und ich lasse mich in den Gesprächen mit meinen Männern und Frauen, lasse ich mich auf die Ebene, der mir gegenüber sitzt, ein und gebe auch Dinge von mir preis. Das finde ich sehr wichtig. Man soll den ja jetzt nicht, es geht ja nicht darum, den alles zu erzählen. Aber wenn man zum Beispiel so Sachen erzählen würde wie, ach, da war ich auch, ach, wie toll, wo haben Sie denn da gewohnt? Da entsteht ja dann durch das Gespräch entsteht ja eine Bindung und dadurch bekommt man ja ganz, ganz vieles raus. Also eine sozusagen eine Wohlfühlatmosphäre, so wie ich mich jetzt auch hier sehr wohlfühle. Es muss doch eine Wohlfühlsituation entstehen, dass der Mensch sich abgeholt fühlt. Und das war auch immer meine Frage. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, wie toll man ist, aber ich frage nach jedem Gespräch, gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe, sie zu fragen? Und da ist, also ich glaube, ich hatte mal eine Kandidatin, total lustig, die fing dann an. Ja, also politisch haben sie mich noch nichts gefragt. Naja, sage ich, also da bin ich jetzt auch nicht so unterwegs. Also einen AfD-Mann will ich nicht. Nein, sage ich, da sind wir auch nicht unterwegs. Und sie fühlen sich alle wohl. Und ganz, ganz, ganz wenig sagen, ach, das würde ich gerne noch sagen oder das möchte ich gerne noch. Also sie gehen beschwingt raus und fühlen, sie haben sich wohlgefühlt.
Ich kann es mir dann auch vorstellen, das ist vielleicht so, wie wenn man sich über Freunde kennenlernt. Weil wenn die, wie sagst du, Kandidaten,
ja.
Alle mit dir gesprochen haben und sozusagen durchs Casting gekommen sind.
Dann ist könnte das, man so bezeichnen, ja.
Dann ist das ja sozusagen auch wie eine Qualitätskontrolle und man kann sich darauf verlassen, dass man eben nicht an irgendein Arschloch gerät oder an einen AfD-Wähler.
Ne? Das kannst du natürlich nicht alles ausschließen, ja. Aber eins steht fest, dass du so viel erfährst in dem Gespräch und der Tinder-Schwindler, wie ich ihn ja immer so gerne nenne, der würde sich gar nicht bei mir melden. Und auch der Typ, der 70 ist und eine knackige Thailänderin oder eine 30-Jährige haben will. Und das siehst du bei mir auf der Webseite, der würde gar nicht auf die Idee kommen. Oder irgendwelche Russen. Das meine ich jetzt nicht negativ, aber ich hatte also schon ein paar Anrufe gehabt, die dann meinten, also sie würden bei mir auf der Webseite gerne mal schauen, welche Damen mich dann im Angebot hätte. Und dann habe ich gesagt, ich bin kein Makler. Ich zeige grundsätzlich keine Menschen bei mir auf der Webseite.
Ja. Werbung. X-by-X war eins der ersten Angebote, die mir im Bereich Unterstützung für Frauen in der Lebensmitte begegnet ist. Die Gründerin Peggy Reichelt hatte ich schon hier im Interview sogar zweimal, denn ihre Mission ist toll. Pro-Aging statt Anti-Aging. X-by-X möchte mit Tipps zu den Lifestyle-Themen Ernährung und Bewegung und auch mit Nahrungsergänzungsmitteln Frauen ein gesundes und fittes Älterwerden ermöglichen. Das finde ich natürlich sehr gut. Die Produkte zahlen auf Hormonbalance, Vitalität und einen guten Energiehaushalt ein, sind pflanzenbasiert und in Deutschland nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen konzipiert und hergestellt. Ich mag zum Beispiel den XBX Energieshake sehr. Der ist genau auf die Hormongesundheit von Frauen eingestellt und ich kann ihn zu jeder Mahlzeit zu mir nehmen, als Smoothie, Müsli, Porridge oder einfach auch als Shake. Er sorgt dafür, dass ich gut mit Proteinen, Ballaststoffen, Mineralien und Vitaminen versorgt bin. Ich bin gerade in der Perimenopause und auch für diese Phase gibt es Unterstützung. Neben dem Eiweißshake nehme ich auch Peribalance. Meine Laune dankt es mir. Wenn ihr XBX mal ausprobieren möchtet, nutzt gerne den Code 50, FUENFZIG, für 10% Rabatt auf das ganze Sortiment. Der Code gilt bis Ende April und ihr findet alle XBX-Produkte auf deren Webseite xbx.de, xbyx.de. Danke an meinen Werbepartner XBX für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Dein Ansatz ist ja auch eben nicht wie bei Tinder, du hast es gerade genannt, ein digitaler Ansatz, sondern ein Offline-Ansatz und ein menschlicher Ansatz. Warum ist dir das so wichtig, das so anders zu machen?
Weil ich einfach daran glaube. Und ich bis dato, toi toi toi, immer so durchs Leben gegangen bin. Aufgrund schon meines Backgrounds im Tourismus habe ich... Ich sage jetzt mal, das hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich an all die Männer denke, die ich kennengelernt habe, mit denen ich befreundet war, längeren Zeitraum, One-Night-Stands, ich bin da ja wirklich sehr transparent, die habe ich alle immer irgendwo kennengelernt. Sei es auf einer Party, im Tourismus, wenn wir irgendwelche Side-Inspections ins Hotel oder an der Bar. Mhm. Also immer der Blickkontakt. Das ist doch das Aufregende, mein Lieblingsthema Flirten. Mhm. Und wenn ich eins kann, dann kann ich flirten. Und ich finde das Schönste, was der liebe Gott uns gegeben hat. Mhm. Und das ist bei so vielen Menschen in der Schublade drin. Mhm. Also ich versuche das auch immer grundsätzlich bei Frauen, und auch Männer können flirten, bei Frauen irgendwo wieder hervorzuholen. Da sind viele gar nicht mehr zu bereit und sagen, nö, das ist in der Schublade drin.
Aber es ist so eine schöne, spielerische, menschliche Annäherung, ne? Die so viele Facetten hat. Ne? Das meinst du, glaube
ja.
ich. Ne?
Mhm. Wir haben neulich mit einer Journalistin über dieses Thema Flirten gesprochen und dann fiel uns das alte Wort Kokettieren wieder ein. Mhm. Und das ist es ja auch, ne? Wenn du jetzt, ne, du kannst in deinen Haaren spielen, du kannst dir so ein bisschen so übers Gesicht wischen, du kannst dich aufrechter hinsetzen, der Blickkontakt. Du kannst deine Beine überschlagen, kannst mit dem Bein so ein bisschen wippen oder du kannst auch im Gespräch, kannst du dann, ich sage immer, deinen Gegenüber, ich sage mal, den Arm berühren und sagen, Mensch, Peter, das fand ich ganz toll, was du da gesagt hast. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun.
Ja, wobei ich eigentlich finde, so meine Definition von Flirten hat eher so was Ungeplantes. Weißt du, dass diese Dinge dann einfach so passieren, ohne dass man sie kalkuliert einsetzt. Wie siehst du das? Oder ist das was, wenn man die Elemente kennt, dass man vielleicht erstmal, bevor man wieder in diese Unbeschwertheit kommt, die so ein bisschen gezielt einsetzen kann, um zu üben, wie es nochmal geht, dass man sich erinnert?
Also ich würde das vielleicht sogar in zwei Teile teilen. Also stellen wir uns vor, ich sitze jetzt hier unten im Tortue an der Bar und da wäre jetzt also der Blickkontakt mit einem Mann, der würde vielleicht das Glas heben, vielleicht ist es ein bisschen altmodisch, aber irgendeine Einladung wäre ja ganz nett und dann macht man so. Und nickt dann zurück. Und wenn man sich dann, also es wäre dann Hamburger, man würde sich ein paar Mal treffen. Also erstmal das Flirten an der Bar ist ja schon alleine die Einladung, indem du ja zurückguckst, den Blick erwiderst, bist du ja offen dafür. Mhm. So, und der Teil 2 ist dann, wenn man vielleicht noch ein bisschen nachhelfen muss. Jetzt bist du mit dem schon relativ vertraut, aber es fehlt jetzt so ungefähr, wo du warst, so heute Abend kommt die Briefmarkensammlung, definitiv. Und dann kannst du natürlich wirklich das offene Flirten, ihn also wirklich ermutigen zu sagen, also, wenn du mich jetzt küsst, dann ist das total toll.
Du würdest das sagen?
Nein.
Okay.
Die Erwiderung, ich sag mal, in dem Blick.
Mhm. Okay.
Ihm also zu suggerieren, hey, I'm open. Mhm. So, also das erste ist das Anbahnen, um es in eine Richtung zu bringen. Dann wird daraus etwas, man kommt sich näher. Es kommt eine Verabredung, es kommt die zweite Verabredung und bei der dritten sagst du so, heute Abend ziehe ich mir vielleicht mal etwas nettere Unterwäsche an. Ja.
Ja.
Ist so. Willst ja jetzt nicht wie bei Bridget Jones, ne, mit der hohen Hose im Kleid dem Herrn gegenüber sitzen.
Kein Liebestöter.
Und das ist für mich dann wirklich das geplante Flirten, wo du ihm praktisch sagst, so wie ich eben sagte, I'm open for everything.
Schön.
Ja.
Sag mal, wie ist das denn mit den Bedürfnissen, vielleicht den Dating-Bedürfnissen, aber auch den Beziehungsbedürfnissen deiner Kandidaten, die ja alle in der zweiten Lebenshälfte sind? Wie unterscheiden die sich von denen in der ersten Lebenshälfte?
Viel einfacher. Also bei den Jüngeren, deswegen bin ich da auch überhaupt nicht unterwegs. Da ist ja alles geplant. Social Media wahrscheinlich, ne? Der Typ muss mindestens einen neuen Elfer fahren und in 2 Jahren hätte ich gerne 2 Kinder und na, das Haus im Grünen. Das ist mal ein bisschen profan.
Ja.
Zweite Lebenshälfte ist das dann schon etwas einfacher. Kandidaten sind, stehen gut im Leben. A, keine Heirat. Wenn es dann passieren sollte, ja. Aber es ist jetzt nicht der Fokus, die kommen nicht zu mir, weil sie brauchen einen Mann zum Heiraten. Jeder kann gut sein eigenes Leben leben. Jeder kann sich gut alleine beschäftigen. Aber ihnen fehlt die Nähe. Mhm. Das ist ja so, wenn einige immer sagen, ja, also der glückliche Single, dann sage ich, naja, sage ich, also immer nur mit Freundinnen essen gehen, ist ja auch mal so schön, vielleicht wenn man mal umarmt wird und gedrückt wird und geküsst wird und ein Gespräch im Restaurant mit einem Mann ist komplett anders. Da kommen doch ganz andere Vibrationen, Gefühle und das ist doch was ganz, ein ganz anderer Schnack, wie wir im Hamburgischen sagen. Mhm. Und der Rest ist eigentlich gleich. Aber sie sind eben unabhängig. Ja, sie sind natürlich teilweise ein bisschen kompromissloser, ne? So nach dem Motto, also die Zahnpasta, die muss er dann schon zudrehen. Ich habe dann auch manchmal so belustigend, wenn sich die Frauen, die dann so um die 60, 70 sind, die dann sagen, naja, also bei der Alterswahl, ein bisschen jünger kann das schon sein, sage ich, sure, sage ich Heidi Klum. Mhm. Das wollen sie alle und das kann ich natürlich nicht immer erfüllen. Aber sie sind fast in derselben Altersregion unterwegs,
okay.
Plus, minus.
Und wollen die Männer auch einen Tick jüngere Frauen?
Minimal.
Also bei den Frauen ist das ausgeprägter?
Ich würde sagen, also die Frauen äußern, die, ich glaube, das ist eher so bei den, also die Männer, die so um die 60 sind, die, denen schwebt irgendwas so mit 50 vor. Mhm. Wenn ich jetzt eine 49-Jährige hätte, dann würden sie wahrscheinlich genauso ja sagen. Bei der 70-Jährigen könnten sie gerne 50, 55 sein, aber dann so viel jünger habe ich bis dato nie gehabt. Mhm. Also ich kenne, bei mir ist keine Frau in der Kartei, die 65 ist und einen 30-jährigen Mann sucht.
Mhm. Okay, ja, andersrum auch, ne? Wie bei den Männern. Okay. Wenn jetzt jemand schon sehr lange alleine ist, beziehungsweise ohne Partner, das heißt ja nicht, dass man komplett alleine ist, hast du irgendwie so Stützen, die die Leute ermutigen, wieder auf die Suche zu gehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass sich auch eine große Schüchternheit einstellt, diesem Thema gegenüber.
Ich hatte einen total super, super tollen Arzt bei mir in der Kartei. Und der hatte mich in irgendeinem Stadtteilblatt gesehen. Mhm. Dann habe ich gesagt, Herr Doktor, das ist aber schon ein bisschen her. Ja, sagt er, mein Sohn, der hat mich malträtiert und gesagt, Papa, wenn du da jetzt nicht anrufst, dann mache ich das 1,5 Jahre später. Und ja, viele verlieren sich auch, indem sie wollen es. Dann kommt so ein Part dazu, Schüchternheit, wenn sie noch im Berufsleben sind, dann holt sie der Beruf wieder ein, es wird verdrängt und dann kommt es irgendwann dann natürlich auch wieder hoch. Ja, es vergeht Zeit. Frauen sind da viel impulsiver. Mhm. Also wenn von mir was in den Medien erscheint, kann man eigentlich wirklich die Uhr nachstellen. Die sind sofort bei der E-Mail. Liebe Frau Pochemer, ich habe das bei Ihnen gesehen und ich fühle mich ja, also genauso, also Sie sprechen mir aus der Seele und die Männer, sind ja sowieso, das ist ja ein Riesenthema in der Partnervermittlung. Mangelware. Oberbegriff Mangelware.
Mhm. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, würdest du dann mit mir Gespräche führen, mich kategorisieren und dann jemanden raussuchen, der in einer ähnlichen Kategorie ist wie ich?
Also Kategorie ist ein doofes Wort.
Sehr technisch, ja.
Das ist sehr technisch. Das ist ja wie Schubladendenken. Ich bin ein, manchmal zum Nachteil, aber in meinem Beruf, ich bin ein absoluter Bauchmensch. Und in dem Gespräch, in den 2 Stunden, wo wir uns unterhalten, da habe ich natürlich schon Fragen. Und es entwickelt sich ja ein Gespräch daraus. Ne? Man schweift ab, man ist plötzlich bei dem Thema, plötzlich erzählt der dir gegenüber von seinem Urlaub auf Capri, wie toll er. Du erfährst ja ganz viel damit. Mhm. Und dann mache ich mir halt einfach meine Gedanken. Und ich entscheide das aus Empathie und aus Bauch. Aber ich habe keine Schablone, die ich hinterher auf die Fragen lege und dann das Kreuzchen mache, sondern es ist einfach, ich matche, weil ich es denke, dass es sein könnte.
Also kein Algorithmus, sondern Empathie.
Nein, ja. Nicht ein absoluter Gegner. Mhm. Kein Algorithmus.
Also ich meine es jetzt gar nicht so, aber trotzdem würde es mich interessieren, wie hoch deine Trefferquote ist. Also wie passen die Leute zusammen, die du füreinander aussuchst?
Also das ist natürlich viel Arbeit, weil wenn du wirklich nur jemanden vorstellst, wo du denkst, dass es passt, dann ist natürlich die Wartezeit auch teilweise dazwischen. Mhm. Beziehungsweise ich caste dann auch. Mhm. Wenn ich von irgendwelchen Singles weiß oder frage dann im Bekanntenkreis, ich habe gerade so einen tollen Mann, ich brauche eine Frau, die, ich sag mal so um die Mitte 70 ist und nicht aussieht wie eine Omi. Und da ist mir schon der ein oder andere Fisch ins Netz gegangen.
Mhm. Okay.
Aber der Tenor ist wirklich, das Problem sind die Männer. Die Männer, dass sie sich in einer Partnervermittlung melden, ist wirklich ein riesengroßes Drama. Das beschäftigt mich also seit Beginn Entstehung der Partnervermittlung, weil Männer brauchen immer den Weg raus. Das kommt ja den Dating-Apps sehr nahe, dass sie weg können, wenn sie wollen. Mhm. Das können sie ja natürlich bei mir nicht. Wenn der unter Vertrag ist und gezahlt hat,
verstehe.
Ne, dann kann der jetzt nicht irgendwie sich auf einmal, natürlich kann er sich nicht mehr melden, indem er sein Telefon ausschaltet, aber der würde sich auch gar nicht bei mir melden unter solchen Umständen, weil er bei mir wirst du auch festgenagelt. Das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, aber wenn man bei mir den Vertrag unterschrieben hat, dann muss man auch mitarbeiten. Ne?
Okay.
Sonst von alleine geht das nicht. Und auch im Alter, da bin ich auch gnadenlos, auch im Alter kann man noch Dinge dazulernen.
Absolut. Bis zum letzten Tag. Das ist so. Man muss nur bereit sein dazu. Das ist halt, ne? Die Bereitschaft nimmt halt ab.
Ich bin also schon mit 2 Herren, dem einen gesagt, dass er geizig ist und dem anderen, dass er, wenn er die Frau zum Essen ausführt, nicht immer so forscht, gleich den Platz bestimmen soll. Ein toller Mann, aber ich habe den dann wirklich zu mir ins Büro zitiert und habe gesagt, wir müssen reden. Was hat er hinterher? Ich fand das toll, dass Sie mir das gesagt haben. Ich mache das ja jetzt nicht wie mit einer Klatsche, dass der da sitzt und den Schock seines Lebens hat. Mhm. Ich habe auch schon zu einer Frau gesagt, weil sie mir erklären wollte, wie man flirtet, habe ich dann auch gesagt, über diese Brücke gehe ich nicht mit Ihnen. Ja, es soll ja zielführend sein. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich eine Gebühr erhebe oder ein Honorar, das Honorar bekomme und den dann irgendwelche Menschen zuschmeiße, friss Vogel oder stirb. Das ist ja, habe ich anfänglich gesagt, es ist ein Geschäft mit Liebe, Zuneigung.
Mhm. Na klar.
Und da kann man sich das nicht verderben. Mhm. Oder dass einer sagt, ja, jetzt haben wir 2 Stunden zusammengesessen, jetzt stellen Sie mir so einen Typ vor, der passt doch gar nicht zu mir. Das möchte ich eigentlich vermeiden.
Mhm. Gibt es vor diesem ersten Kennenlernen irgendwelche Hinweise, die Sie den Kandidaten mitgeben, gerade wenn Sie vielleicht lange nicht gedatet haben?
Ich lasse Sie erstmal in das Haifischbecken springen. Mhm. Sie kriegen ja ein Exposé zugeschickt. Also ich habe vorher, habe ich mit denen telefoniert und habe gesagt, so ungefähr, Frau Hirscher, ich habe einen Kandidaten. Könnt ihr mir vorstellen, dass das sehr gut passt. Das heißt, ich beschreibe diesen Kandidaten, wie ich den Kandidaten kennengelernt habe. Und da wir ja ein positives Gespräch hatten, dann vertrauen die Menschen mir natürlich auch, dass ich jetzt nicht irgendwie jemanden Falsches nehme. Und genauso umgedreht bei dem Mann sage ich, ich habe eine sehr nette Frau, wo ich denke, dass das sehr gut passen könnte. Mhm. Wenn beide zustimmen, bekommen beide die Exposés zugeschickt. Und wenn sie dem zustimmen, dann vergebe ich die Telefonnummern. Und die Frau nennt mir das Zeitfenster, wann sie angerufen werden möchte. Mhm. Dann geht's los. Dann unterhalten sie sich erstmal am Telefon.
Was sind denn so die lustigsten Geschichten, die mal passiert sind?
Die lustigste Geschichte ist von einem Herrn, das war mein Lieblingskandidat, da hätte ich mir gewünscht, der hätte noch 20 Brüder gehabt. Toller Typ auch, ja. Gut zu vermitteln. Aha. Echt, also wenn man die Fotos so, oh toll, Gabi, super, der sieht ja toll aus. Und dem hatte ich dann eine Frau vorgestellt. Und dann, das war auch irgendwie so gut, nett, aber irgendwie war bei ihm im bisschen so ein Haken, wo er immer so sagte, so, ich weiß nicht so recht. Naja, und dann meinte er zu mir, haben Sie denn noch jemand anderes? Und ich gesagt, nee, ich habe zwar gerade jemanden bekommen, aber da habe ich noch keine gescheiten Fotos. Ach, kann ich doch mal sehen. Dann habe ich ihm also das Exposé geschickt. Ja, haben Sie recht, Fotos sind schon sehr dunkel, da sieht man eigentlich nicht so gut. Naja, sagt er, wir lassen das jetzt alles so, wie es ist. Und diese beiden fahren innerhalb Deutschlands für ein verlängertes Wochenende weg. Und dann ruft er mich ein paar Tage später an und sagt, Frau Pochhammer, ich bin verliebt. Und ich so, ja, das ist ja super, dass es dann so geklappt hat. Nein, nein. Ich sitze mit meiner Freundin und dann sitzt neben mir am Tisch mit der Mutter die Frau, die sie mir gezeigt haben, bevor ich weggefahren bin. Und ich so, okay. Und das ist auch in meinem Blog zu lesen. Mhm. Wir haben sie Frau U-Boot genannt, weil sie U-Boote verkauft.
Was? Okay, das ist
also,
speziell.
Ja, ich nenne sie im Blog, die Geschichte heißt Frau U-Boot. Ja. Das habe ich natürlich im realen Leben nicht. So, also die haben sich dann auch unterhalten und der sagte, Frau Bauer, ich muss die unbedingt kennenlernen. Ja, habe ich gesagt. Meinen Sie denn, dass sie sich an sie erinnert? Mhm. Ja, sagte er, das Gespräch war nicht so lang, das glaube ich nicht. Naja, ich habe den Mann. Oh, sagt sie, Frau Pochhammer, ich bin ja so kurz erst bei Ihnen in der Kartei. Das finde ich ja toll. Ja, sage ich, unverhofft kommt oft. Ja, und dann habe ich die Exposés verschickt, die natürlich, ja, den möchte ich kennenlernen. Bingo.
Okay.
Volltreffer.
Wow, Frau U-Boot. Das ist ja wunderbar. Richtig schön.
Das ist wirklich meine absolute Lieblingsgeschichte.
Ja, das ist super. Jetzt denke ich gerade an die Frau, mit der er ursprünglich weggefahren ist. Hatte die sich auch verliebt und ist jetzt unglücklich?
Ja, da ist so ein bisschen so ein Ja, Jein. Da ist bei ihr bedingt auch so eine Krankheitsgeschichte mit dabei gewesen. Mhm. Also von daher würde ich da jetzt nicht so gerne näher drauf eingehen.
Okay, alles klar, das verstehe ich. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Das ging so rasend schnell. Mhm. Ich wollte mal fragen, hast du zum Schluss vielleicht noch einen Tipp für Singles über 50, die sich vielleicht entweder nicht trauen, die Liebe noch mal in ihr Leben zu lassen oder sich das vielleicht auch nicht vorstellen können oder dass
das Leben ist zu kurz, um allein zu sein. Und es gibt auch Partnerschaften, es ist ja nicht immer alles nur Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Es gibt ja auch Partnerschaften, wo wir zusammen verreisen können und wo es vielleicht eine Umarmung gibt. Das muss ja jetzt nicht gleich das volle Blumenbouquet sein. Aber ich finde, das Leben ist doch so schön, wie heute an so einem Frühlingstag, ist das doch so schön, wenn man Dinge zu zweit machen kann. Ziehen Sie die Schublade wieder auf, es lohnt sich.